Herzlich willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Martin Wettig aus Berlin. Wir sprechen über Virtual Reality, 3D-Welten und die Möglichkeit, wie wir Kunstwerke in anderen Zusammenhängen neu erfahren können. Wie immer findet ihr unsere Informationen auf der Website designerklärer.de oder direkt in den Shownotes dieses Podcasts. Und nun viel Vergnügen mit der neuen Folge. Ja, zur heutigen Folge herzlich willkommen, Martin Wettig aus Berlin.
Hallo Christoph, vielen, vielen Dank, dass ich da sein kann. Danke für deine Zeit.
Ja, Martin, wir haben uns mal vor kurzem unterwegs sozusagen kennengelernt und dabei haben wir uns unterhalten und da dachte ich, das wäre doch gleich klasse, dass wir zusammen einen Podcast machen. Kannst du mal kurz beschreiben für jemanden, der nicht weiß, was du tust, was machst du eigentlich beruflich, was machst du als Kreativer?
Okay. Also meine technische Bezeichnung wäre Technical Artist. Ich bin wissenschaftlicher Visualisierer und 3D Allrounder für alles. Das beinhaltet natürlich auch Animationen, alles aus dem Bereich.
Technical Artist, das betrifft ja quasi gleich widersprüchliche Begriffe. Also Technik und Kunst oder Artist. Wie kannst du das verbinden? Wie machst du das?
Das ist ein ganz wundervoller Einstieg. Ja, ja. Völlig richtig. Und das ist für mich natürlich kein Widerspruch. Ich habe Kommunikationsdesign in Trier studiert, bin also von Natur aus Designer und bisschen Künstler. Und die Technik dient dazu, künstlerische Eindrücke zugänglich zu machen. Das ist im weitesten Sinne meine Aufgabe. Als Technical Artist, das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig weites Feld. Das betrifft einerseits ganz viel schöne Bilder generieren, in Engines wie Unity oder Unreal, also im Echtzeitbereich. Aber dazu gehört dann auch das Modeling, das Texturieren, das Animieren von 3D-Meshes und auch sehr viel technischer Hintergrund, zum Beispiel, wie baut man das in die Engines ein, wie programmiert man bestimmte Vorzüge, zum Beispiel, wenn es um einfache Knöpfe geht. So, das ist alles, was ein Technical Artist macht. Dann war ich auch lange wissenschaftlicher Visualisierer und da fließt dann halt wirklich das Wissenschaftliche in die Kunst ein. Wenn ich wissenschaftliche Daten bekomme, die sind halt sehr trocken und wirklich sehr schlecht lesbar, zum Teil zum Beispiel Baupläne. Und dann mache ich ein schönes Rendering draus von zum Beispiel einem Satelliten, der durchs All fliegt, sodass jeder was damit anfangen kann. An dieser Schnittstelle dran.
Ja, wenn du sagst, baust das quasi in die Engines ein oder du verdrahtest das und dann gibt es auch noch Interaktion. Das heißt, es hat sehr viel mit 3D zu tun, erstmal generell und auch mit Virtual Reality und Augmented Reality.
Ganz genau.
Was stand denn da für dich so am Anfang? Also wie hast du dich denn da so rangewagt? Hattest du immer den Eindruck, du willst im 3D in VR gestalten?
Nee, ganz am Anfang, als ich wirklich mit 3D angefangen habe, da war VR nicht wirklich ein Thema. Das war immer noch was sehr Exotisches. Ich habe irgendwann hier in Berlin in den Planetarien und Observatorien gearbeitet. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich mit einem 360-Grad-Raum um mich herum gearbeitet habe. Das heißt, das war das erste Mal, dass ich mir überlegen musste, wie macht man Dinge erfahrbar, die plötzlich hinter einem stattfinden, sodass die Zuschauer dann auch wirklich folgen können. Und das war so ein bisschen mein Crashkurs dann in die 360-Grad-Umgebung. Und also direkt im Anschluss an diese Arbeit wurde ich bei Microsoft hier in Berlin angestellt für das HoloLens-Studio hier in Berlin, wo ich dann auch wirklich direkt ins kalte Wasser geworfen wurde, direkt mit Augmented Reality, mit Virtual Reality und all den Regeln und Standards, die es dazu gibt.
Microsoft und HoloLens, das ist jetzt weit weg vom Planetarium. Wie hat es dich denn da quasi hingeschlagen? Also warst du dann einfach mit deiner Arbeit im Planetarium sozusagen fertig und hast dir da was Neues gesucht oder wie kam das zustande?
Ja, das ist ein bisschen die Sache mit dem öffentlichen Dienst. Ich im Planetarium habe in einer öffentlichen Einrichtung gearbeitet und Arbeiten in öffentlichen Einrichtungen sind halt doch sehr oft zeitlich befristet. Das bedeutet, ich war dort für 18 Monate, anderthalb Jahre angestellt. Hauptsächlich, um dort die Eröffnungsshow zu begleiten, aber auch viel Illustrationen nebenbei für die Gruppe zu bauen. Und also die Bewerbung bei Microsoft war eine der skurrilsten in meinem ganzen Leben, kann ich direkt dazu sagen, weil ich hatte ein paar Monate, bevor der Vertrag dann auslief, die Stelle gesehen, ich habe mich darauf beworben, dann gab es ein Interview und dann wurde ich genommen. So habe ich noch nie einen Job bekommen, auch wenn das jetzt sehr komisch klingt, aber das war so straightforward, ich kann es auch selber gar nicht erklären, aber die fanden halt selbstverständlich die wissenschaftliche Arbeit cool, die Arbeit im 360-Grad-Raum und offensichtlich auch ein bisschen von dem, was ich technisch in Unity machen konnte, so, das ist die Entscheidung von denen dann sehr eindeutig.
Du meinst also, dass das so geradlinig gleich mit der Bewerbung, Gespräch, zack, Job, also das hat noch nie funktioniert sonst, ja?
Das ist richtig, okay. Ganz genau. Das war ganz komisch. Ich habe mich beworben und ich wurde genommen. Sehr merkwürdig.
Also von so großen Unternehmen erwartet man ja fast schon, dass es mehrere Bewerbungsrunden gibt, wenn man quasi nach dem ersten Gespräch gleich genommen wird. Da ist man schon fast beleidigt, dass es nicht noch irgendwelche Testsituationen gibt oder Assessment Center oder was man sonst noch so von großen Unternehmen teilweise kennt, bis hin dazu, dass man dann irgendwann ausgewählt und sortiert wird. Aber wahrscheinlich gab es vermutlich nicht so viele Menschen, die sich mit diesem Thema zu dieser Zeit beschäftigt haben, oder?
Das ist richtig. Und es waren tatsächlich zwei Gespräche, ein persönliches und ein technisches, aber das ging wirklich, wirklich sehr schnell. Ich hatte so viel Angst und ich war so wahnsinnig nervös und eingeschüchtert von den großen Namen und den Leuten, mit denen man plötzlich zu reden bekommt. Aber letzten Endes war es, ich bin Martin, ich kann 3D, ja, guck mal, magst du die Brille? Ja, okay, dann kannst du anfangen.
Magst du die Brille, ist gut. Genau. Es geht um eine Brille. Es geht um die HoloLens von Microsoft, eine Virtual Reality Brille und eine, man sagt so, eine Look-Through oder eine Glass-Through Brille. Mhm. Kannst du das mal kurz beschreiben? Was ist das für ein Gerät und warum war das damals so innovativ? Also damals, was heißt denn das überhaupt? Wann war das denn?
Das war 2017 damals. Sage ich es auch schon. Dafür gibt es tatsächlich ganz viele Bezeichnungen. Die Begriffe Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Reality, die waren auch damals wirklich noch gar nicht definiert. Wir sagten damals See-Through-Device, aber ehrlich gesagt weiß ich schon gar nicht mehr, ob man das heute auch noch so nimmt. Das ist eine Brille, die setzt du auf und fühlt sich ein ganz klein bisschen an wie eine Sonnenbrille, weil der Pixel ein bisschen abgedunkelt wird und du kannst dort Hologramme sehen, die von innen auf die Linse vor deinen Augen projiziert wird und dann sieht es so aus, als würden die Hologramme vor dir im Raum sein. Nicht nur das, sondern die Brille trackt auch so ein bisschen deine Bewegung im Raum. Das bedeutet, ein Würfel, der auf dem Tisch liegt, der liegt auch da, wenn du dich drum herum gedreht hast. Das ist wirklich fest im Raum verankert. Spatial Awareness ist dann der Fachausdruck für das Gerät, was das Gerät dann kann. Das bedeutet Oberflächen erkennen und dort halt feste Oberflächeneinbauung. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Würfel habe, für den ich Physik aktiviert hätte in Unity, das bedeutet, ich könnte ihn einfach fallen lassen und er würde physikalisch korrekt dann auf meinen Tisch fallen, weil der ja als Objekt erkannt wird und dann wahrscheinlich vom Tisch runterrollen. Also das ist schon sehr, sehr erstaunliches Gerät und ich weiß noch, als ich das Gerät zum ersten Mal aufhatte und mein damaliger Manager, der Dirk, mir dabei zugeguckt hat, sagte er mir danach, du hast dieses Grinsen plötzlich bekommen, das alle Menschen bekommen, wenn sie diese Brille zum ersten Mal aufsetzen, weil man nicht fassen kann, wie plastisch echt im Raum diese Hologramme angeordnet sind. Das war wirklich ein ganz tolles Gerät.
Ja, also ich kenne dieses leise Grinsen. Ich hatte das Vergnügen vor kurzem, die Apple Vision Pro zu testen. Ich habe mir da eine künstlerische Performance angeschaut, das ist ein immersives Video und das bedeutet, es wurde 3D aufgenommen, auch geschnitten, aber natürlich besonders räumlich inszeniert und ich finde das unglaublich beeindruckend. Man ist mitten im Geschehen. Die Personen, die da interagieren oder die man sieht, sind ungefähr so gefühlt 80 Zentimeter von dir entfernt. Und es entsteht auch wirklich ein Kribbeln in den Beinen. Oder wer halt nicht so ganz schwindelfrei ist, wie ich zum Beispiel, der kriegt dann schnell bei so schwebenden Szenen, sagen wir mal, also wo der Helikopter über den Schnee hinweg gleitet oder andere Dinge, kriegt man dann schnell weiche Knie. Und ja. Das ist wirklich schon beeindruckend, was dann diese Virtualität mit dem Hirn macht. Und ja. Damals, 2017, war das ja noch etwas schwerfällig, sagen wir mal so. Die HoloLens, soweit ich weiß, ist ja noch eher ein prototypisches Gerät gewesen, was jetzt noch nicht so weit verbreitet wurde. Es ging mehr an die Entwickler. Das heißt, Entwickler wurden beglückt mit dem Gerät. Kauft euch das. Hat ja auch ein bisschen was gekostet damals. Und jetzt macht mal ein paar quasi Anwendungen, damit wir sehen, was wir in der Virtualität verdienen können, theoretisch. Ja. Ist das so bei dir auch gewesen in dem Fall?
Ja, ganz genau. Also das Gerät, wie du gesagt hast, das war für den normalen Verbraucher einfach unerschwinglich. Und für den Markt war es auch nie gedacht. Das war direkt gedacht für die Anwendung in der Industrie oder in, sagen wir, größeren Organisationen. Wir hatten Anwendungsbeispiele aus Fabriken, in denen du dann zum Beispiel einen Aufseher in mehreren Hallen hast, der dann aber live auf der Brille quasi die Daten aus den einzelnen Hallen eingespielt bekommt oder dann zum Beispiel auch wirklich per Punkt gesagt bekommt, wo er hinlaufen muss im Raum. Das war schon ziemlich spektakulär. Aber das letzten Endes war es dann so, dass wir für die HoloLens 1 damals deutlich mehr Demos und Spiele hatten, als es tatsächlich industrielle Anwendungen oder als wir industrielle Anwendungen hatten.
Ja, das bedeutet also, habt ihr dann weniger Szenarien gefunden, die industriell Sinn ergeben oder war vielleicht die Kooperation in der Industrie einfach noch nicht so engagiert, dass man sich da mit euch ausgetauscht hat im Team?
Genau beides. Da kamen zwei Sachen zusammen. Da war einmal die enorme Investitionsdruck, der dann auf einer Firma lastet. Das bedeutet dann vielleicht mehrere Devices für seine Firma zu besorgen, um dann aber auch wirklich Geld damit machen zu müssen. Und das andere ist, dass ich will gar nicht, dass das besonders negativ ist, aber Deutschland hat sich in dieser Innovationsbranche, Mixed Reality, Augmented Reality, zu der Zeit einfach noch nicht besonders stark bewegt. Das bedeutet, man musste wahnsinnig viel Aufwand in das Marketing und in die Aufklärung stecken, in immer wieder neue Demos, um die Leute davon zu überzeugen, dass es ein Gerät ist, das viel Sinn macht, was dann letzten Endes traurigerweise dann auch einfach zu lange gedauert.
Ja, also aus meiner Sicht, ich habe mich zu der Zeit, ich habe mich früher schon mit Virtualität und 3D beschäftigt, aber das Machen fällt ja immer ein bisschen schwer, wenn man keine Anwendungen hat. Zum einen sind die Geräte teuer, zum anderen brauche ich sehr viel Know-how, um überhaupt loszulegen. Also ich muss schon von vornherein sehr viel wissen, um überhaupt, sagen wir mal, dann später, irgendwann später die Brille aufzusetzen und dann einen Würfel im Raum schweben zu sehen. Also selbst das ist ja schon eine Kunst. Wie funktioniert das überhaupt dann im Abgleich mit der realen Umgebung? Was ist denn da sozusagen das verbindende Element? Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Aber was ich interessant fand, war immer, dass das gerne auch auf Industriemessen gezeigt wurde, dass man mit der HoloLens zum Beispiel, die war damals ja auch publik, dass Anwendungen gezeigt wurden, wie zum Beispiel im Servicebereich bei komplexen Maschinen in der Wartung, wo muss ich welche Schraube öffnen, um an welche Klappe zu kommen, wie muss ich etwas zusammenbauen, warten, auseinandernehmen, reinigen, wieder zusammenstecken etc. Aber auch im Motorenbau bei deutschen Autoherstellern wurde das immer wieder gerne mal gezeigt, dass es solche Szenarien gibt. Das bedeutet, das war im Prinzip auch viel Show und in der Industrie hat aber gar nicht so viel dann Anwendung gefunden.
Ja.
Okay.
Wie gesagt, ich bin nicht negativ, aber wenn du mich jetzt fragst, Martin, nenn mir doch noch eine Industrie, die heute aktiv mit der HoloLens arbeitet, wo die aktiv im Betrieb ist, wo sie auch wirklich produktiv ist, dann fällt mir kein Beispiel dazu.
Okay. Ja, verstehe. Gut, die HoloLens war ja im Prinzip ein Prototyp. Und wie so viele Techniken gibt es dann erste Prototypen. Wir erinnern uns an Smartphones, wir erinnern uns an verschiedene andere Technologien. Heute sieht es ja ein bisschen anders aus. Die HoloLens gibt es vielleicht noch irgendwo, teilweise auch in Universitäten, liegt sie noch im Schrank. Sie wurde irgendwann mal angeschafft als schöner Hingucker und auch als interessantes Werkzeug für die Studierenden zum Üben. Deswegen wäre natürlich jetzt auch die Frage, ja, wie geht's denn da weiter eigentlich mit der Virtualität? Also als ich mich damals mal zu Studienzeiten noch damit beschäftigt habe, also meine erste VR-Brille hatte ich, glaube ich, auf, das war jetzt muss ich nachdenken, 1996 in Berlin, da gab es eine Game Arcade in Charlottenburg. Ich glaube, eine der ersten ever in Deutschland. Und mein Professor sagte, geh da mal hin, wenn du dir das angucken willst, setz das auf, probier es aus. Es gab natürlich weit und breit nichts. Und dann bin ich dahin, habe mir dann dieses Monster-Headset aufgesetzt, diesen Helm. Das war wirklich schwer. Es war wahnsinnig träge, aber es war ein unglaublich geiler Eindruck, wenn ich das mal so sagen darf, was was das Empfinden angeht, in einer Virtualität überhaupt sich zu bewegen. Damals war das noch nicht augmented, also da war nichts semi-transparent und mit der Realität quasi wie ein Hologramm eingeblendet, sondern es war halt wirklich so klötzartige, so tronartige Welten, durch die man sich geballert hat, also quasi in so einem kleinen Schutzkäfig. Also man konnte sich so ein bisschen bewegen, aber damit man nicht von der Platte gefallen ist, gab es dann noch so ein paar Bügel. Also es war drollig und ich muss sagen, es hat sich heute zu heute gar nicht so viel geändert. Also die Grundprinzipien, die waren ja damals schon klar. Und dann haben sich alle das angeguckt oder viele haben natürlich auch mit dem Thema virtuelle Realität sich beschäftigt. Dann gab es Filme, dann gab es Bücher, Science-Fiction-Autoren und so weiter. Und letzten Endes fragt man sich ja, und wo ist die jetzt heute, die virtuelle Realität? Also alle warten da drauf. Wir haben das Jahr 2026. Warum haben wir nicht alles in VR? Warum haben wir nicht quasi hier meine Brille, die ich jetzt gerade auf habe, warum kann ich da nicht eine Augmented-Ebene quasi aktivieren oder einblenden? Warum dauert das so lange? Hast du da eine Antwort für oder hast du da eine Idee?
Also erstmal die Geschichte von der Messe 1996. Christoph, die kannte ich noch gar nicht. Ich kenne auch die Fotos von damals mit diesen großen Dingern, mit den dicken Kabeln dran und diesen kleinen Ringen, in denen man stehen musste. Ja. Wow, fantastisch. Ich bin sehr neidisch. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Das würde ich tatsächlich heute gerne nochmal ausprobieren. Ich glaube, eine große Schwierigkeit ist es immer noch, dass man nie wirklich definiert hat, für wen ist es und dementsprechend dann auch dahin entwickelt. Ich glaube, das ist dadurch, dass die Einstiegshürde, du kaufst ja einfach nur eine Quest dran, dann ist die Einstiegshürde für sehr, sehr viele Leute halt auch immer noch sehr, sehr groß. Du musst dir ja ganz viele Softwares installieren, du musst dir einen Account machen und dann musst du das Ding halt auch wirklich aufhaben. Und dann kommt dazu, dass es viele Leute gibt, die damit zum Beispiel dann Orientierungsprobleme bekommen, sehr schnell. Ich zum Beispiel kann jetzt in sehr intensiven VR-Welten, kann ich ungefähr eine halbe Stunde lang die Brille aufhaben, dann brauche ich eine kleine Pause. Das ist auch normal und das sind so diese kleinen Hürden, die es so schwer gemacht haben, dann Anwendungsbeispiele zu finden, in der sie auch wirklich intensiv und sinnvoll genutzt werden. Zieht sich und das also wenn die Frage war, Martin, wo siehst du, wo das hingeht, dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe meinen persönlichen Eindruck davon, funktioniert das halt ganz toll in der Bildung und in der Wissenschaftskommunikation. Ganz einfach, weil die Leute das Gerät dann auch betreten. Mit der Erwartungshaltung kann ich spielen und lernen. Also hier habe ich dann zwei Dinge auf einmal. Das funktioniert dann zum Beispiel ganz toll. Aber wenn ich jetzt weiß, ich kriege jetzt ein sehr kühles Menü, da sind graue Fenster und ich muss jetzt damit 2 Stunden arbeiten, dann ist das plötzlich ein ganz anderes Erlebnis und wahrscheinlich auch gar nicht mehr so angenehm. Deswegen tut sich der Markt so schwer damit zu definieren, wo für wen ist das eigentlich letzten Endes, wo wird es sich für immer halten. Und das ist bis heute, finde ich, noch nicht so ganz klar. Auch der Spielemarkt ist ja immer noch wahnsinnig klein. Mit VR-Spielen wird man heute immer noch nicht wirklich Geld verdienen können, weil der Markt so klein ist. Da ist bestimmt wahnsinnig viel Potenzial, aber wir müssen halt irgendwann lernen zu definieren, wohin geht's denn jetzt.
Genau, also die Anwendungen. Also das heißt, für wen ist es gedacht, in welche Situation, was bringt es tatsächlich für einen Mehrwert? Also das heißt, allein, dass das Gerät existiert, dadurch wird es nicht gekauft. Oh Wunder. es gäbe da ja durchaus auch einige Dinge in der Technologiegeschichte, die ähnlich sozusagen gescheitert sind, weil man vielleicht vorher nicht drüber nachgedacht hat, wer braucht es, für welchen Zweck. Und insofern finde ich das schon wirklich bezeichnend eigentlich, weil so wahnsinnig viel Potenzial drin steckt, dass es offensichtlich kaum zu greifen ist. Also, dass man kaum die Dimensionen, die das einnehmen kann. In welche Richtung geht das eigentlich? Du hast Stichwort Games genannt, dass Industrieanwendungen in der Medizin, in der Wissenschaft, Datenvisualisierung, eigentlich dein Kernthema in dem Sinne, wo du hergekommen bist. Das sind ja alles viele verschiedene Anwendungsfälle. Es bräuchte halt entsprechend auch Know-how, Teams und Entwickler und natürlich dann auch Geräte, die das Ganze hinterher dann realisieren, damit man solche Szenarien schafft und damit auch klar ist, okay, das ist jetzt wirklich nur ein Standard. Also die da in Deutschland, die arbeiten damit zum Beispiel. Und wenn man jetzt mal die da guckt, ich habe mir mal Zahlen angeschaut, wie es weltweit aussieht. Tatsächlich ist Nordamerika eins der großen Märkte, in denen sehr viele VR-Headsets verkauft werden. Also die Meta Quest, das ist im Moment, also früher aufs Oculus entstanden, aufgekauft von Meta, ist heute die Meta Quest die meistverkaufte VR-Brille. In Nordamerika gibt es, ich habe gesehen, ca. 20-30% der Haushalte in Amerika haben eine VR-Brille. Das finde ich schon krass, erstmal von der Gewichtung. In Deutschland oder in Europa, ich glaube Deutschland spezifisch konnte ich nichts ermitteln, aber ich glaube in Europa ist es 7%. Das heißt, das ist schon mal ein gravierender Unterschied. Nach Asien könnten wir auch blicken, aber das ist jetzt egal. Woran liegt denn das eigentlich? Also meinst du auch, dass das jetzt tatsächlich daran liegt, dass die Hemmschwelle so hoch ist, weil die Geräte so teuer sind oder weil es keine Infrastruktur gibt? Oder ist das quasi alles zusammen ein unheilvolles Kuddelmuddel, weil sozusagen weder Infrastruktur noch bezahlbare Geräte da wären?
Das hast du eigentlich schon ganz, ganz wunderbar analysiert. Also ja, uns fehlt die Infrastruktur und die Anwendungen, die sich, ich sag mal, breit durchsetzen, die sogenannten Killer-Apps, die gibt es hier einfach nicht. Wir hatten letztens, als ich bei Microsoft für Microsoft Mesh gearbeitet habe, hatten wir ein ganz bizarres Problem, nämlich dass wir für immersive Meetings, wo sich alle die Brille aufsetzen konnten, wir das hier in mehreren Ländern Europas so nicht durchsetzen konnten aufgrund von datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Das bedeutet, dass Microsofts Versuche in das Metaverse, das war dann Microsoft Mesh, das hat sich hier niemals durchgesetzt. Darum kennt das dann keiner. Das gibt es dann jetzt als Immersive Meetings in Teams, was in Europa aber deaktiviert ist. Da wurde dann auch plötzlich wieder etwas vom Markt genommen, was ich durchaus hätte durchsetzen können. Da spielen ganz viele Sachen zusammen. Das fängt dann bei rechtlichen Sachen an, dann die Infrastruktur, die das einfach noch nicht hier gab. Ich sage das in der Vergangenheit, weil ich weiß, da hat sich viel getan. Und ich möchte Deutschland jetzt auch nicht mehr als das innovationsfeindliche Land Europas darstellen, weil das ist es de facto einfach nicht mehr. Da passiert ganz, ganz viel. Aber halt auch schon langsam und dann halt auch ein bisschen spät. Und deswegen wird man diese enorme Begeisterung für VR hier erstmal nicht sehen.
Ja, du hattest eben gerade angesprochen, immersive Meetings, das ist ja auch ein Thema, also auch ein Anwendungsfall für VR, sowohl als Augmented-Anwendung, was aber immer schwieriger ist, es wissen viele nicht, aber Augmented, also quasi das Einblenden von Dingen aus der Virtualität in der realen Umgebung, damit ich dort einen Sinnzusammenhang herstellen kann oder zum Beispiel, also die einfachste Anwendung ist ja quasi die IKEA-App, ich habe eine Idee für einen Schrank oder ein Möbelstück von IKEA und sage, gucke mir mal in meiner Wohnung an, wo das hingehört. Das ist Augmented Reality. Das heißt, ich schiebe mir das in der Größe so hin und kann dann auch quasi sehen, wie wirkt das Möbel in meiner Umgebung. Passt das überhaupt? Es ist mittlerweile schon relativ genau, also nicht unbedingt auf einen Zentimeter, aber man kann zum Beispiel schon relativ gut erkennen, wie die Größen und Dimensionen sind. Also das ist ja eine Anwendung. Ein kleines Feature, eine kleine App, die ich mit dem Smartphone ausführen kann. Dafür brauche ich keine Datenbrille. Wenn ich eine Brille habe, kann ich aber immersive Meetings machen und kann auch mit den Leuten interagieren um mich herum. Das ist aber auch schon hochkomplex. Und wie du richtig sagst, Datenschutz ist ja dann so, da werden ja Bilder aufgenommen. Mist. Und da werden ja Personen aufgenommen. Da liegt ja Zeug auf dem Arbeitstisch. Was ist denn das für eine Firma? Interessant. Welche Abteilung haben wir denn hier? Oh, die forschen an ihren neuen Produkten. Also es gibt sehr, sehr viele. Ja, aber das muss man sich ja wirklich mal durchdenken, wohin das dann führt. Letztendlich macht dann quasi ein deutsches Industrieunternehmen, macht ein virtuelles Meeting und die Daten landen alle in Amerika auf den Servern und können quasi dort ausgelesen werden. Das geht natürlich nicht, das ist schon klar. Genau. Das heißt, eigentlich bräuchte es ja auch eine europäische Lösung. Dann könnte man ja damit arbeiten zum Beispiel. Also in dem Fall, dass Personen in dem Fall nicht erkannt werden oder digitale Signale nicht gespeichert werden bei virtuellen Geschichten, außer sie werden aufgezeichnet für den eigenen Nutzen, aber nicht für andere. Also da gibt es ja durchaus noch Arbeiten zu tun.
Richtig.
Was wäre denn im europäischen Maßstab? Hast du da eine Idee, ob es da schon Überlegungen gibt in Richtung Europa, dass sich halt europäische Unternehmen mal zusammentun und sagen, wir lassen uns jetzt hier nicht von Meta einfach den Markt wegnehmen, sondern wir entwickeln ihn selbst und wir probieren halt mal, was geht, mal abgesehen von den Geräten selber.
Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Da ist Europa gerade am Umbruch, weil es mehrere große Firmen gibt, die jetzt quasi anfangen, ihre eigene Lösung zu entwickeln und auf den Markt so ein bisschen teasern. Da würde ich noch gar nichts zu sagen wollen, weil ich da auch erst sehen möchte, welche Systeme sich da durchsetzen. Aber es gibt zum Beispiel auch viele, ich sag mal, kleinere Studios, die sich mit sehr spezialisierten Lösungen an Institutionen wenden. Ich kenne es hier aus Berlin zum Beispiel, XRWise, die arbeiten an auch einer Art Metaverse-Lösung. Die stellen kleine Räume zur Verfügung, die man sich selber einrichten kann, und das wird dann Universitäten zur Verfügung gestellt für immersive Meetings oder für Vorlesungen, die man remote besuchen kann, sozusagen. Da sehe ich dann das Potenzial. Das ist nicht die eine große, wahrscheinlich nicht die eine große Lösung von der einen großen Firma, die alles abdeckt, sondern sehr spezialisierte Lösungen für ganz spezialisierte Fälle, die sich dann aber auch in dem Bereich etablieren und dort Standards setzen. So sehe ich das. Aber wie gesagt, also da würde ich jetzt gerade noch ein bisschen vorsichtig sein.
Aber das werden wir mal beobachten. Da gibt es ja garantiert dann Potenzial für weitere Gespräche und Folgen. Ich wollte nochmal zurück auf das Thema Microsoft. Du hast also bei Microsoft in einem Team gearbeitet und ihr habt mit der HoloLens gearbeitet, um auch Anwendungsfälle zum Beispiel in der Industrie zu machen. Was ist denn da so nebenbei auch dabei herausgekommen? Ich meine, wenn man jetzt so wirklich Grundlagengestaltung macht, das ist ja auch, es ist ja Forschungsarbeit. Was habt ihr denn da für Regeln in der Virtualität oder im Umgang mit Augmented Reality entwickelt? Kannst du da vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen?
Ja, sehr, sehr gerne sogar. Also R&D, also die Forschung an dem Gerät und was kann man damit machen, wie fühlt sich das an? Das war, würde ich sagen, 90% der Arbeit. Viele Testgruppen, mit denen wir schon die Features ausprobiert haben, wie Accessibility Features zum Beispiel, was bedeutet höhere Kontraste, die man einstellen konnte an der Brille, oder dass der Sound besser reagiert hat, oder dass man den eventuell sogar ausschalten könnte. Wir hatten einen Fall von einem blinden User, der mit der HoloLens wirklich viel Spaß hatte, ganz einfach, weil der Spatial Sound, der in den Lautsprechern der HoloLens steckt, einfach so hervorragend funktioniert hat, dass er sich in einem Raum, der von der HoloLens gescannt wurde, dann quasi über den Sound anhören konnte, wo ist das nächste Hindernis, wo ist die nächste Wand. So, solche Sachen haben wir dann. Wir haben dann aber auch geguckt, wie alles mal mit Schriftgrößen arbeiten, die auch mit der Auflösung der Brille korrespondieren, sodass auch die Sachen, die weiter weg sind, noch gut lesbar sind. Oder wie groß müssen Slider sein, damit sich die gut anfühlen? Oder wie groß muss ein Anfasser an einem Würfel sein, den ich skalieren möchte, damit sich das gut anfühlt? Gibt es eine leichte Verzögerung? Wie mache ich erkennbar, dass Dinge schwer sind? Und da haben wir wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und Dokumentationen geschrieben, die dann alles in das Mixed Reality Toolkit geflossen sind, das es noch gibt. Es wird nicht mehr gepflegt, aber gibt es noch als Einsteiger-Toolkit für Mixed Reality, weiß es jeder.
Ja, das klingt total interessant. Also in der 2D, aber auch in der 3D-Gestaltung gibt's halt grundlegend Dinge. Das Licht kommt immer von oben links, der Schatten fällt nach unten rechts, und solche Dinge gibt's ja dann auch in der 3D-Welt. Aber dann, wenn Interaktion stattfindet in Echtzeit, sieht das ja, ja völlig anders aus. Das heißt, da kommt diese Usability-Interaktionsebene mit der 3-Ebene zusammen. Manchmal kollidiert das auch und ja, funktioniert so nicht, weil plötzlich Objekte hintereinander und voreinander liegen. Und deswegen muss man ja auch Hilfestellungen liefern, die teilweise aber auch aus der Interaktion des Nutzers entstehen, sodass ja also der Nutzer zum Beispiel nicht alles nur mit einer 2D-Ebene quasi aktiviert, deaktiviert und dann guckt er sich wieder alles an, sondern er kann ja quasi mit allen Fingern sogar arbeiten. Das habt ihr ja damals bei der HoloLens auch schon gemacht. Kannst du das mal das kurz erklären, wie das geht?
Ja, sehr, sehr gerne. Das war dann in der HoloLens 2. Die war, brachte einfach viel mehr Rechenpower mit und deswegen konnte die Umgebung einfach viel besser auf ihren auf ihre 3D-Eigenschaften gescannt werden. Das bedeutet, Wände, Stühle, Tische oder die eigenen Hände konnten von der Brille viel besser erfasst und als Gegenstände, die Widerstand geben, erkannt werden. Und dann war es halt wirklich möglich, mit einzelnen Fingern einzelne Hologramme anzustupsen. Und dann ist etwas Physikalisches passiert, zum Beispiel die Kugelfinger zu rollen oder der Würfel ist runtergefallen. Man konnte mit einzelnen Fingern Dinge aufheben, also Hologramme selbstverständlich, die dann auch wirklich im Raum schwebten. Und die Gestenkontrolle war dadurch viel einfacher, dadurch, dass man ein viel größeres Repertoire hatte. Man hatte 10 Finger plötzlich und halt nicht mehr nur einzelne Gesten, wie bei der HoloLens 1. Das heißt, da war dann plötzlich viel mehr Kommunikation möglich. Aber auch so einfache, wie nennt man das, Quality of Life Features, dass wenn du zum Beispiel die Hand vor ein Hologramm gehalten hast, dass das Objekt dann auch wirklich von deiner Hand verdeckt wurde, weil die Brille erkannt hat, da ist deine Hand davor und hat dann halt diesen Ausschnitt ausgespart. Und das waren so immersive Features, die es einfach noch viel lebendiger gemacht haben. Und das vermisse ich tatsächlich sehr.
Jetzt müsste man mal die ketzerische Frage stellen, bist du eher der Controller-Typ oder der Zehn-Finger-Typ?
Oh, also das ist ganz schwierig. Also es kommt aufs Device an und auf die Plattform. Und
genau.
Auf die an. Also ich würde sagen, eigentlich eher so ein bisschen der Zehn-Finger-Typ, weil es einfach viel intuitiver und natürlicher ist, zu agieren. Wir hatten nachher eine Tastatur, mit der, auf der man dran schreiben. Ein bisschen verzögert, hat auch nicht immer geklappt, aber das war ein ganz süßes Feature. Jetzt ist es aber auch so, dass wir dann so kleine Prototypen gemacht haben, wie ich hatte ein virtuelles 3D-Auto gebaut. Das ist sehr, sehr klein und konnte dann mit dem Xbox-Controller durch den Raum gesteuert werden. Das ist dann auch wirklich an die echten Wände und an die echten Stühle gestoßen und konnte dort nicht weiterfahren. Da bin ich dann natürlich der Controller-Typ. Das kommt dann sehr drauf an. Aber jetzt von der Intuition her würde ich sagen, die Brille ist ja dafür gedacht, hands-free zu machen. Das bedeutet, sie hört auf das, was du sagst. Du kannst sie Befehle geben, aber du kannst sie zum Beispiel auch durch Gesten steuern. Deswegen bin ich dann eher der Freihand-Typ. Wie sieht es denn bei dir aus?
Oh, ich denke, dass tatsächlich tue ich mich mit Controller ein bisschen schwer, vielleicht weil ich jetzt nicht so der klassische Gamer bin oder so. Ich meine, unter Gamern gibt's ja auch die Keyboard-Freaks und die Controller-Typen und die VR-Leute.
Oh, oh,
also,
ja.
Also ich glaube da ja. oder die Würfelspieler. Also
sehr gut.
Okay, Spaß beiseite. Aber also tatsächlich muss ich sagen, bin ich eher der Freihand-Typ, weil ich das unglaublich faszinierend finde, zu sehen, wie einfach eine Gestikerkennung funktionieren kann, wenn sie gut getrackt wird und wie intuitiv und schnell das auch funktioniert. Also wie schnell hat man begriffen, dass zum Beispiel bei der Apple Vision Pro, dass man einen Daumen und Zeigefinger zusammen tippt und dass man damit einen Klick auslöst. Die Kamera beobachtet das, also quasi das Headset beobachtet das, was sich quasi mit den Fingern tue oder vor mir tue und entsprechend reagiert dann die Umgebung auf mich. Das heißt, ich gucke auf etwas oder tippe mit Daumen und Zeigefinger zusammen und dann klicke ich damit auf okay oder was auch immer, auf eine Option. Das heißt, es ist eine Adaption aus der 2D-Interface-Welt auf eine 3D-Anwendung, aber in einer so schnell erlernbaren Technik, das finde ich wirklich beeindruckend. Und dann fände ich es eigentlich eher viel interessanter zu sehen, okay, was kann ich mit meinen Fingern alles anstellen? Also mit welchen quasi Zeichen würde ich jetzt sozusagen die Software steuern können, dass man dann sozusagen damit die App steuert und Signale gibt und dass man viel freier in der Gestaltung ist, außer jetzt zu sagen, ich muss aber den Controller links und dann den Mittelfinger drücken und rechts und dann ziehen und, und den Pointer ausrichten. Ich finde das teilweise schwierig. Aber das kommt auf den Kontext an. Also ich glaube, wenn ich in einer industriellen Umgebung wäre, würde ich es völlig natürlich finden, einen Controller zu haben. Weil das Feedback ist eindeutig und ich lasse nichts fallen sozusagen dabei virtuell. Es gleitet mir nichts aus der Hand, weil ich den Controller drücke. Ich habe die Taste gedrückt, ich spüre das und dann entsprechend kann ich auch per Vibration zum Beispiel das Feedback wieder zurückgeben. Also es ist eine sehr eine klare Eindeutigkeit gegeben für einen Controller. Ja. Aber was die Flexibilität angeht, würde ich tatsächlich eher auf die Finger- oder Gestiksteuerung eingehen.
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Es geht dann ein bisschen um die Präzision, die natürlich mit dem Controller dann einfach gegeben ist und mit den Fingern dann wahrscheinlich einfach nicht möglich. Aber wie gesagt, es ist halt als Hands-Free-Device gedacht. So wurde das auch damals vermarktet, dass man halt trotzdem noch seine Werkzeuge damit benutzen kann. Eine der letzten Demos, die ich mit der HoloLens 2 gemacht habe, das war ein Test für das Mixed Reality Toolkit und der Unreal Engine. Das hat damals noch keiner ausprobiert und dort hatte ich ein kleines Männchen gebaut, das macht Tai Chi. Und du steuerst es mit Sprache, du sagst Stopp oder weiter, Pause oder nochmal von vorn. Und gerade wenn du sowas machst, das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass du das ohne Controller machst. Und das, ja, das funktioniert dann sehr gut. Aber wie du gesagt hast, so, wenn es jetzt wirklich dann um präzise Eingaben geht oder ich habe ein großes Board an virtuellen Knöpfen vor mir und ich muss den dritten von links in der achten Reihe drücken, dann ist natürlich der Controller das Mittel der Wahl.
So, jetzt hast du also bei Microsoft mit deinem Team, wie viele wart ihr damals?
Im HoloLens-Team waren wir, jetzt muss ich kurz überlegen, wir waren 7 Leute und dann war ich ja später im Microsoft Mesh-Team, als das HoloLens-Studio aufgelöst wurde und da waren wir 12 Leute.
Also übersichtlich, aber wahrscheinlich durchaus effizient, ne, von der Größe.
Ja, das ist richtig. Effizienz war das Wort. Und man muss auch immer sehen, dass so ein Team ja nie alleine da war. Mit der HoloLens, wir hatten auch noch das HoloLens Studio London und Seattle. Und im Prinzip haben wir uns als ein großes Studio verstanden mit 3, sagen wir, Arbeitsteams. Und bei Microsoft Mesh war das später auch sehr ähnlich. Da war es dann ein bisschen mehr gegliedert nach, okay, die machen jetzt nur Design, die machen jetzt nur Backend, die machen jetzt nur Interaktion. Aber letzten Endes war es ein großes Team und wir das ein kleines Department dafür. So kann man sich das vorstellen.
Jetzt ging das ja mit Microsoft dann zu Ende. Warum machst du jetzt nicht sozusagen das Gleiche für Meta zum Beispiel oder für andere Unternehmen, wo du sagst, ich habe ja für Microsoft gearbeitet, ich suche mir was Ähnliches in einem neuen Team, in einer neuen VR-Umgebung, wo ich mein Wissen anwenden kann. Was machst du sozusagen jetzt?
Was für eine fiese Frage. Ich würde dazu gerne ein bisschen ausholen. Und zwar, ja, bitte. Also damals Pandemie und die Leute, also jetzt besonders in den IT-Berufen, wurden dann sehr an Homeoffice gewöhnt und viel mehr daran, Remote-Dinge zu erledigen, was ich auch im Nachhinein immer noch als wahnsinnig positive Entwicklung bewerte. Und daraus entstand ja dann zuerst Metas, dann auch Facebook und unsere Vorstellung davon, was das Metaverse ist und was das eigentlich mal sein könnte. Die Idee ist, dass du eine große Welt hast aus ganz vielen verschiedenen kleinen Welten, durch die man sich als User quasi hindurch bewegen kann. Dann wirst du Spiele auf der einen Seite haben, aber auch zum Beispiel Meeting Rooms, wo du dich mit deinen Kollegen unterhalten kannst und so weiter. So, diese Idee ging ja bekanntermaßen dann unter vor 2 Jahren. Also wurde einfach nicht mehr weiterentwickelt. Und die Investitionen blieben dann aus. Und deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel fragst, ja, warum machst du das Gleiche nicht irgendwo anders weiter, weil es das heute halt einfach nicht mehr so weiterverfolgt.
Das heißt also, die anderen Firmen haben auch entsprechend eingespart oder konzentrieren sich dann auf ihre Kernmärkte oder Kernteams?
Ja, mussten sie auch, weil jetzt zum Beispiel der technische Support, die ganzen Toolkits wurden nicht mehr weiterentwickelt, die Geräte wurden nicht mehr weiterentwickelt und dann bleibt der Markt auch einfach liegen und folgt nicht mehr. Das war ein ganz klares Signal und dann war es auch bei Microsoft so, dass sie gesagt haben, okay, wisst ihr was, das Das können wir nicht mehr weiter finanzieren, das lohnt sich hinten und vorne nicht. Und das, was ich auch so ein Stück weit einfach sagen muss, ja, das stimmt. Und da war mein Chef halt auch dabei. Was mache ich jetzt? Es gibt diese Phasen im Leben, wo man sich hinsetzt und dann überlegt, okay, wie geht es jetzt mit mir weiter? Was habe ich in den letzten Jahren gemacht? Was kann ich gut? Was hat mir davon gefallen? Wo will ich eigentlich hin? Wer bin ich? Ich bin ein großer Freund hier schon immer gewesen von Kunst und von Geschichte, von Kunstgeschichte und allem, was damit zusammenhängt, gepaart mit der Fähigkeiten, die ich als Technical Artist in den letzten 12 Jahren gesammelt habe, habe ich angefangen zu überlegen, was ich, wo es dann mit mir in diese Richtung hingeht. Ich habe angefangen dann zu sehen, wie Museen und Institutionen im Cultural Heritage Bereich gearbeitet haben, um Objekte, Bilder zu digitalisieren. Erstens, um die halt einfach für immer irgendwo archivieren zu können, in dem Zustand, in dem sie heute sind, aber halt auch um der Bevölkerung zugänglich zu machen. Das ist eins der Kernthemen, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, wo ich wirklich die Anwendungen sehe für Mixed Reality und Augmented Reality. Das wäre dann in der Wissenschaftskommunikation beziehungsweise in der Visualisierung oder in der Kunstkommunikation. Das bedeutet, auch in der Pandemie war es so, dass die ersten Museen auf die Idee gekommen sind, nee, wir könnten eigentlich virtuelle 3D-Museen im Internet, im Browser anbieten. Wäre das nicht was, was die Leute wollen? Und dann habe ich mich in dem Bereich ein bisschen umgeguckt und hatte dort zuerst nur aus Spaß, um zu gucken, liegt mir das wirklich, ein kleines virtuelles 3D-Museum gebaut, durch das man sich auf seinem Mobile-Device bewegen konnte, und hatte dann mal das Rijksmuseum in Amsterdam angeschrieben, weil die eine ganz vorbildlich geführte Sammlung haben, die sie über eine API zur Verfügung stellen. Also wirklich ganz besonders groß. Jeder neue Scan, alles hochformatig, hoch aufgelöst, kommt da sofort rein und der User hat Zugriff drauf. Und dann habe ich mich dann natürlich sehr reich bedient für mein kleines virtuelles Museum und habe denen das irgendwann geschickt und gefragt, findet ihr das cool? Wie ist denn euer Feedback dazu? Und ich hatte das Glück, direkt an den Franz Pech zu geraten. Der ist der, war der Hausfotograf im Rijksmuseum und ist jetzt der Head of 3D. Und der war sehr begeistert und hat mich dann eingeladen zur Tunnel 3D-Conference dieses Jahr, wo ich dann das große Glück hatte, Christoph Lux über den Weg zu laufen.
Sowas.
Ja. Und da befinde ich mich gerade, das mache ich gerade. Ich habe jetzt zu den Museen hier in Berlin ein bisschen Kontakt aufgenommen, ganz besonders zum Museum für Naturkunde hier in Berlin, zum Bernhard Schurian, den ich auch auf dieser Konferenz kennengelernt hatte, der sich ganz besonders mit dem Bereich der Mikrofotografie auseinandergesetzt hat. Das bedeutet, er fotografiert sehr, sehr kleine Insekten aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln, und daraus können wir dann 3D-Modelle bauen. Das habe ich jetzt gerade angefangen zu visualisieren. Zuerst als fotogrammetrische Daten, das bedeutet, dass sehr kleine, leicht eckige Objekte, die man nicht besonders nah ranzoomen kann, und jetzt neuerdings durch ein neues Verfahren, das nennt sich Gaussian Splatting, das kann man sich vorstellen als ungefähr eine kleine Punktwolke, die sehr, sehr dicht ist mit vielen kleinen, halbtransparenten Punkten, und die, wenn man weiter weg ist, formen dann sehr realistisch dieses Objekt, bilden das Objekt nach. Und das kann man sehr schön visualisieren, zum Beispiel in Mobile Devices, was ich jetzt gemacht habe, und daran arbeite ich im Moment. Also wieder im Bereich der Wissenschaft und der Kunstkommunikation.
Das klingt unglaublich spannend, das klingt aber auch nach einem großen Experimentierraum. Das heißt, du hast quasi Ideen, du hast eine Art Prototyp, du zeigst das und dann entwickelst du mit diesen Kundinnen und Kunden dann diese Ideen weiter. Ist das richtig? Ja.
Ja, das ist richtig.
Wie ist denn so das Interesse eigentlich? Viele Kreative versuchen ja dann bei Kunden zu landen, zeigen ihr Portfolio und dann sagen die Kunden, ja, schön, super, okay, danke schön. Also ich hatte mal einen Kunden zum Beispiel, um das mal einzuwerfen als Anekdote. Ich habe gezeigt, was ich im Bereich User Interface so alles für ihn tun könnte. Sie haben unter anderem auch Software im Industriebereich eingesetzt und hergestellt. Und der fing dann irgendwie mitten in der Präsentation an, das Tischtelefon, was auf dem Konferenztisch stand, weil es nicht funktioniert hat, auseinanderzuschrauben und auseinanderzunehmen. Ich habe dann irgendwann meine Präsentation abgebrochen und sagt, wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte. Also irre. Man erlebt ja Dinge, aber okay.
Oh mein Gott.
Wie ist denn die Reaktion der Menschen, denen du das jetzt so zeigst? Wie reagieren die da drauf und wie ernsthaft ist dann auch das Interesse daraus, was zu machen?
Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das eine allgemeingültige Herangehensweise ist und ob man das einfach so empfehlen kann. Was ich halt jetzt im Bereich der virtuellen Museen zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich mir angeguckt habe, was gibt es denn da in dem Bereich schon? Wer hat da schon was gemacht? Was ist am weitesten fortgeschritten? Was kann ich für meine Zwecke benutzen und was funktioniert für mich? Und vor allen Dingen natürlich, was funktioniert für mich nicht? Und ich gebe mal jetzt ein Beispiel, das war die National Gallery in London. Die hatte ein virtuelles Museum, das gibt es auch, glaube ich, noch online. Da hast du einen weißen Raum und im Raum schweben Bilder um dich herum, die kannst du anklicken, die zoomen dann zu dir runter. Und dann kannst du dir halt Informationen dazu zu anklicken. Das funktioniert ganz wunderbar als virtuelles Museum. Ich bin mir sicher, das befriedigt ganz, ganz viele Besucher dieser Webseite in Anspruch. Aber dann war für mich halt die Frage, so als Künstler, was würde ich besser machen? Und dann bin ich da gelandet, dass ich schon gerne den realen Museumsbesuch so gut es geht simulieren möchte. Ganz einfach aus Gründen der Erinnerung. Dazu gehört zum Beispiel, sich zu überlegen, ich gehe jetzt, das habe ich hier in der Gemäldegalerie in Berlin gemerkt, du gehst wirklich nicht nur in ein Museum, um das Bild zu sehen. So, das gibt es im Internet, das gibt es in Büchern, da hast du auch das Haptische, das ist alles da. Du gehst auch in ein Museum, um so ein bisschen die Atmosphäre dort zu haben, die Stille dort zu haben, die Räumlichkeiten und die Würde der Kunstwerke dort auch ein bisschen zu spüren. Deswegen bin ich halt direkt übergegangen und habe gedacht, okay, ich brauche ein fotorealistisches Museum, das diesen Besuch so gut wie möglich simuliert. Es ist einfach auch, um diesen Bildern den Raum zu geben, in so einem Grandeur der Umgebung einfach wirken zu können, wie ich finde, ganz gut funktioniert. So. Diese Sachen, die mich dann an den Sachen, die es bisher gab, so ein bisschen gestört, manchmal wirklich auch genervt haben, so, die habe ich dann versucht, halt in der Anwendung zu verbessern und so weit einen Prototyp zu schaffen, der eine End-to-End-Experience quasi bietet. Ich betrete das Museum, ich kann alle Funktionen dort erfahren und kann den Besuch auch wieder beenden. Mit dieser fertigen Experience bin ich dann quasi hausieren gegangen. Habe Videos dazu gemacht und habe das dann auch als Webseite für den Browser angeboten und habe dann die Links verschickt. Und ich glaube, das war für mich, also jetzt wirklich speziell in meinem Programm, dann so, dass dadurch, dass alles schon da war, so wie ich es auch wirklich gerne erfahren möchte, in dieser immersiven Umgebung mit der Soundkulisse und den ganzen technischen Details, die dazugehören, die sich auch gut anfühlen. Ich glaube, das war dann der Punkt, wo Leute gesagt haben, oh wow, das funktioniert ja wirklich. Weil was ich damals schon in Werbeagenturen gelernt habe, das war skurril, aber du hast halt manchmal, einfaches Beispiel, du hast ein Plakat mit einem Menschen, der hat eine Textzeile drauf und mit einem grünen Hintergrund. Und dann sagst du zum Publikum, stellen Sie sich vor, das wäre dann später ein blauer Hintergrund. Das kriegen viele Leute nicht hin. So, du musst ihnen den blauen Hintergrund ausdrucken und zeigen, damit sie wissen, was du meinst. Und das hat in meinem Fall dann funktioniert. Ich hatte es einfach end-to-end fertig in einer Qualität, die mit der ich selber zufrieden war und wo dann auch wirklich jemand zweimal in die Frage oh, das sieht aber gut aus. Womit ich gerne anknüpfen würde zum Thema Technical Art, weil in dem Fall und in ganz vielen anderen Beispielen und auch in der HoloLens habe ich das zuerst gelernt, ist der erste Anknüpfpunkt für Neukunden, die in der Technik einfach nicht besonders gut gebildet sind. Die wissen nicht, was für ein wahnsinnig tolles und ausgefuchstes Backend dahinter steckt. Der erste Kontaktpunkt für ganz viele Leute ist, wie sieht denn das aus? Ist so. Das ist leider sehr oberflächlich und wird auch manchmal den technischen Meisterleistungen, die dahinter stecken, einfach nicht gerecht. Aber wenn die Sache nicht schön aussieht, dann wird die auch einfach wahnsinnig schwer dann zu kämpfen, nicht angenommen zu werden. Und das war, ich arbeite dahin, bis es gut aussieht, dass jemand wirklich zweimal hinguckt, dass ich einen Screenshot präsentieren kann, wo man sagt, oh cool, was ist denn das? Und das war für mich zumindest der Aufhänger. Das hat ganz gut funktioniert. Zumindest dann bei den Leuten hier in den Museen, die ja dann auch einfach visuell so gebildet sind, so ausgebildet sind, dass die visuellen Reize dann auch wirklich für sie wichtig sind.
Ich finde das total interessant, was du gerade sagst, dass du sagst, es braucht Stille, es braucht Würde und es braucht die Atmosphäre des Raumes. Das sind ja eigentlich Dinge, die man jetzt mit der Virtualität bislang nicht unbedingt verbunden hat, wo man eher die Vorstellung hatte, was ist VR? Ja, da muss ganz viel Action sein, da muss ganz viel Interaktion sein, da muss ich mich wahnsinnig bewegen, also sportähnliche Gestiken, Steuerungen und so weiter. Aber das hat ja was völlig Gegensätzliches und das finde ich einen sehr schönen Aspekt, weil ich glaube, der wurde bislang überhaupt noch gar nicht bedacht, dass es ein ästhetisches Empfinden ist, dass es als Ausgang dient, wie du sagst, bevor man sich fragt, welche Plattform, welche Technik und so weiter, was will ich denn überhaupt tun? Was ist das ästhetische Empfinden? Und was ist die Interaktion? Was führt dazu? Auch die, was führt wirklich an Nutzen, aber was führt erst einmal an diesem Wow-Effekt nicht vorbei? Und wie kann ich also die Nutzer genau da an der Stelle abholen und ihnen eine Umgebung schaffen, in der sie auch selber, und da kommen wir wieder so zu Grundzügen zur Usability zurück, dass die User selber entscheiden können, in welchem Tempo sie etwas wahrnehmen wollen. Das ist ja ein Grundzug, der in der Usability gilt. Das ist die Benutzerautonomie. Das bedeutet also, ich lasse mich nicht von einem System treiben oder es läuft nicht ein Timer aus, sondern gut, irgendwann ist die Batterie alle in Ordnung. Der Akku ist muss wieder geladen werden. Ja, gut, das sind endliche Ressourcen in Ordnung. Aber ansonsten darf ich selber bestimmen, wie lange schaue ich jetzt auf etwas, wie lange will ich mich damit beschäftigen. Und das ist ja eigentlich dann das Thema Stille, Würde oder auch Umgebung ist ja eigentlich genau das, was dazu passt, oder?
Das hast du ganz, ganz wunderbar gesagt. Die User kann sein Tempo selber bestimmen. In dieser Umgebung der Ruhe. Das werde ich genauso in meine Dokumentation schreiben. Vielen Dank.
Gut, also man stelle sich vor, man geht mit einer Gruppe durch ein großes Museum und wird geleitet und dann hat man natürlich auch den Audioguide, der in gewisser Weise, den kann man natürlich auch abwürgen und sagen, ich gehe weiter oder ich skippe eine Station. Aber wenn ich halt quasi einen echten Guide habe, dann erzählt er natürlich auch nur so lange, wie er erzählen kann und die 2 Stunden müssen dann irgendwann aber auch fertig sein. Also da muss man dann auch irgendwann aufs Tempo drücken. Insofern habe ich theoretisch auch Zeit, mich 4 Stunden lang mit einem Werk zu beschäftigen.
Ja, sehr schön. Und dadurch, dass es halt, ich habe das versucht, die Umgebung, die ich gerade baue, halt so fotorealistisch wie möglich zu machen. Ganz einfach, weil es auch viele User gibt, die, wenn sie zum Beispiel eine Brille aufhaben oder irgendwelche Augmented Reality Devices benutzen, dann vielleicht auch wirklich Orientierungsprobleme. Ganz einfach auch, weil sie in diesen Bildsprache nicht gewöhnt sind. Wir vielleicht schon, weil wir halt auch viel mit solchen Devices arbeiten oder gearbeitet haben. Aber viele halt auch einfach nicht. Und wenn die mal schnell durch ein Museum schlendern wollen, weil sie mal den Rembrandt gucken wollen, so, dann ist das für die plötzlich schwierig, in einem weißen Raum zu sein und irgendwo schwebt dann der Rembrandt. Und ein Kollege von mir hier bei Microsoft, der hat sehr schön gesagt, die Realität muss man nicht standardisieren. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Satz, weil wenn du den Usern in eine Umgebung schmeißt, die sie halt sofort erkennen, weil sie die einfach schon 1000 Mal selber explored haben, dann finden sie sich damit einfach viel schneller zurecht. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil der Immersion.
Ich möchte nochmal auf einen Aspekt zurück oder auf zwei. Das eine ist natürlich einfach, wo wir jetzt mal gerade dabei sind. Du entwickelst jetzt eigentlich gerade, also dein Wunschprojekt, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, du hast die Chance genutzt, das einfach mal alles in einem Prototyp zusammenzufassen, so dass du selber damit zufrieden bist. Ich höre so ein bisschen raus, es würde noch mehr gehen, aber ist es erstmal soweit okay, dass ich es zeigen kann? Ja, das heißt, meine eigenen Qualitätsmaßstäbe werden erstmal erfüllt und jetzt gehe ich mal quasi damit nach draußen. Ja. Das ist, glaube ich, auch völlig richtig. Was würdest du denn machen wollen? Also sagen wir mal, welches Museum oder welche Art der Inszenierung oder auch der Immersivität würdest du denn gerne wählen oder entwickeln wollen, wenn du sagst, du hast alle Ressourcen zur Verfügung und du kannst dir quasi den Ort selber aussuchen?
Ich habe alle Ressourcen zur Verfügung. Christoph, alle. Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Aber ich würde sagen, das virtuelle Museum, an dem ich gerade arbeite, das ist tatsächlich schon ganz nah dran. Ich beschreibe es einfach mal kurz. So, der User kann sich spawnt quasi in einem virtuellen 3D-Museum. Das ist so ein bisschen nachempfunden der National Gallery in London, weil ich das Interior von denen einfach wahnsinnig schön finde. Man kann sich dort nehmen wir an, man spielt es auf seinem Tablet, dann kann man das als Magic Window benutzen. Das bedeutet, ich kann mich damit umdrehen, dann sehe ich einen Raum 360 Grad auf meinem Tablet und kann mich damit durchbewegen wie durch einen Augmented Reality Raum. Das heißt, man kann entweder durchlaufen oder man drückt Knöpfchen und wird dadurch durch den Raum bewegt. Das geht natürlich auch. Zu jedem Bild, dem du dich näherst, erscheinen dann die Informationen dazu. Wie heißt das Bild, was wird dargestellt? Wie ist das Bild entstanden? Und bei einigen Bildern ist es so, wenn ich dort die entsprechenden Zusatzinformationen hatte, erscheint so ein Extra-Button, mit dem kann man sich dann quasi in einen kleinen Raum teleportieren, wo man mit dem Bild alleine ist. Einfach aus dem Grund, dass ich es dann in extrem hoher Auflösung darstellen kann. Das geht ja im großen Raum mit vielen Bildern natürlich nicht. Und dort werden dann die ganzen wissenschaftlichen Scans und wissenschaftlichen Daten des Bildes in zur Verfügung gestellt. Also man kann zum Beispiel die ganzen X-Ray-Scans sehen oder die Untersuchungen auf Infrarot-Reflexion. Wie ist denn die Oberflächenstruktur von dem Bild oder welche Hintergrundinformationen gibt es zu den Personen, die auf dem Bild sind? Und das sind Sachen, die finde ich persönlich wahnsinnig spannend. Wie gesagt, ich liebe Kunstgeschichte, ich liebe ganz bestimmte Epochen und diese Visualisierung alleine von der Nachtwache von Rembrandt in dem kleinen Museum, das ich gebaut habe, das war, ich war jeden Tag gut gelaunt. Ich habe 3 Wochen dran gearbeitet und ich hatte eine richtig tolle Zeit. Und umso schöner ist es dann natürlich, wenn ich jemanden vom Reichsmuseum zeige und sage, hier, du guck mal, und der findet's aufblühen, dann geht mir das Herz auf. Und das ist genau das, wo ich mich zu Hause fühle. Da bitte gerne mehr davon.
Okay, alle Museen, die jetzt zuhören, die Kontakte von Martin gibt es natürlich in den Shownotes und können entsprechend weitergegeben werden. Du hast auf deiner Website ja auch einiges und auch auf unserer Website designerklärer.de und da kann man dich ja natürlich auch erreichen. Man kann da selber auch reingucken in dein virtuelles Museum. Man kann sich zumindest einen Eindruck davon verschaffen. Ich finde das total klasse. Und auch, was du sagst, die wissenschaftliche Auswertung. Also wie arbeiten Museen eigentlich, Sammlungen selbst mit ihren Werken? Wie werden Werke analysiert? Das ist schon wirklich unglaublich aufwendig und technisch wahnsinnig präzise. Das heißt, ich kann bis hin in zu Van Goghs Gemälden quasi in jeden Kratzer, in jede Ritze des Ölgemäldes quasi fast schon hineinfliegen. Also das ist irre, ja. Mit welcher Präzision teilweise Sachen untersucht werden oder auch analysiert werden und die man aber sonst natürlich nicht zu sehen bekommt, weil man darf sich dem Kunstwerk nicht auf 50 Zentimeter nähern oder andere Dinge. Also entsprechend muss man halt immer in so einer passiven Beobachterstation sitzen, selbst wenn man den Werken eigentlich relativ nah ist. Und so kriegt man da einen ganz anderen Zugang und auch zum Prozess. Und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis, dass Kunst ja ein Prozess ist. Und ich gehe in ein Museum und sehe das Ergebnis. Aber plötzlich sehe ich auch den Prozess dahinter. Ich sehe im Infrarot, da wurde was anderes vorher gemalt. Die Künstlerin, der Künstler hat quasi vorher den Untergrund anders bearbeitet oder war ein ganz anderes Werk dahinter oder was wurde abgedeckt. Ja, also da entstehen ja auch reihenweise so im Dreivierteljahr Abstand gibt es neue, sehr interessante Werke, die dann neu quasi ausgestellt werden nach 2-jähriger Restaurierung, weil plötzlich ein ganzes Feld auf der Leinwand rekonstruiert wurde und dort ganz andere Motive gesteckt haben, die dann irgendwann überdeckt wurden, weil sie vielleicht nicht mehr der Aussage entsprechend passend waren oder sie waren dem Zeitgeist nicht mehr entsprechend. Das ist ja auch richtig. Ein interessanter Punkt. Also das mal so zu entdecken, finde ich unglaublich spannend. Da freue ich mich sehr auf das erste virtuelle Museum, was dann auch eröffnet wird sozusagen oder was dann deine Anwendungen hoffentlich auch darstellen wird. Jetzt ist es ja so, jetzt haben wir diese ganzen VR-Brillen und die MetaQuest habe ich schon genannt, die Apple Vision Pro haben wir auch genannt. Es gibt noch andere HTC Vive zum Beispiel, gibt es Geräte, Pico aus China, etc. So, und jetzt arbeiten völlig andere Unternehmen mit diesem Thema. Zum Beispiel Ray-Ban hat mit Meta eine Brille zusammen herausgebracht, wo sie quasi links und rechts in die Außenabstände des Brillengestells 2 Kameras eingebaut haben, um ein Stereobild aufzunehmen, was natürlich datenschutzmäßig eine absolute Katastrophe ist. Ja, ich renne da mit der Brille oder Sonnenbrille einfach durch die Gegend und nehme da einfach alles auf und nehme auch jeden auf, den ich damit angucke. Das ist schon nicht nur beeindruckend, sondern es ist erschreckend, was dann, welche Daten erstellt werden. Aber wenn wir uns mal angucken, dass auch andere Hersteller wie Snap zum Beispiel einer Brille arbeiten, die dann schon so langsam in Richtung normales Brillengestell geht. Also es sieht dann noch etwas klotzig aus. Ich habe so einen Prototyp mal gesehen. Man munkelt auch, dass Apple an so einem Modell arbeitet, dass es eher eine echte Brille ist, also Look-Through, See-Through. Also ich habe ganz normale Gläser oder sogar meine Gläser und da kann ich aber etwas reinprojizieren und interaktiv machen. Das heißt, die ganze Technik, die jetzt in einem relativ klotzigen Gehäuse steckt, hübsch verpackt, aber trotzdem klotzig und eher nach einer Stunde wird es dann doch nervig oder der Akku ist alle, dass man dann wirklich das Ding einfach mit sich rumträgt. Was denkst du, wo geht die Reise hin? Was werden wir in vielleicht 5 Jahren haben?
Ich denke, der Brillentrend, der wird sich noch eine Weile fortsetzen. Das ist ganz offensichtlich. Die Geräte werden auch immer schlanker. Und natürlich, also es ist ja nicht so, dass das Brillengestell so klotzig sein muss. Es gibt ja auch Lösungen, zum Beispiel, wo du eine relativ schlanke Brille hast und die Berechnung der Brille findet auf deinem Handy statt, das du in deiner Hosentasche hast. So, da gibt es ganz viele Lösungen, die, finde ich, glaube ich, sehr gut funktionieren. Auch da würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal abwarten. Ich hatte ja damals schon gehofft, dass wir vielleicht noch erleben, dass es irgendwann Kontaktlinsen gibt, die diesen, zumindest die Augmented Projection irgendwie anbieten, dass du quasi die Sehhilfen, die Orientierungshilfen direkt auf der Netzhaut hast und dann kein Brillengestell mehr hast. Sowas würde ich mir tatsächlich irgendwann nochmal angucken, aber auch gerade bei den Brillen, jetzt gerade die in ihrer Funktionalität einfach wahnsinnig ähnlich sind und auch in der Qualität, in dem, was sie jetzt noch können, das ist mir tatsächlich gerade ein bisschen zu wenig noch. Und da würde ich tatsächlich, glaube ich, erstmal wieder noch die coolen Anwendungen sehen wollen. Und die Anwendungsbeispiele und die coolen Prototypen, bevor ich überlege, wo geht denn das hin oder für wen ist das? Weil auch diese Frage stellt sich jetzt tatsächlich wieder. Und wie du gesagt hast, so, also hier, das war gestern, hatte ich auf LinkedIn gesehen, wo jemand das Wort Creep benutzt hat und jemanden gezeigt hat, der mit so einer Brille halt durch eine Mall, nee, in einem Café, in einer Mall gesessen hat. Und das Wort dazu war Creep. Und das ist halt auch ein Problem, das ist nicht gelöst und das wird auch in den nächsten Monaten oder Jahren nicht gelöst werden. Deswegen mal, ich würde noch nicht investieren.
Genau. Ja, aber ich denke, es wird auf jeden Fall interessant werden, weil wenn sich halt solche großen Hersteller damit beschäftigen, werden sie auch irgendwann günstigere Geräte anbieten. Und ja, die Spanne ist jetzt im Moment halt MetaQuest liegt ungefähr bei 350 plus und eine Apple Vision Pro, dafür kriege ich 10 MetaQuests, also ja, 3500 plus, also es gibt noch teurere Varianten. Ja. Das ist schon irre. Und die HoloLens lag ja auch ungefähr so preislich in dem Bereich, für die Entwickler zumindest. Aber ich glaube, es wird halt immer so in die Richtung gehen. Also es wird teure Prototypen geben und dann wird es irgendwann massentaugliche Geräte geben. Und vielleicht kann man ja auch dann mit den großen oder teuren Maschinengeräten, Plattformen dann auch Dinge mal ausprobieren und sehen, was läuft eigentlich in der Breite. Was ist sozusagen die Basis und was ist vielleicht dann die Pro-Version oder die, was auch mal, Extended oder die Industrieanwendung. Das wäre ja auch nochmal ein Thema.
Ja. Ja, siehst du, aber das ist ein Problem, das haben wir dann seit neun Jahren immer noch nicht wirklich völlig geklärt. Für wen ist denn das? Da sitzen wir jetzt immer noch dran.
Ja.
Deswegen bin ich da ganz vorsichtig. Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten zumindest auch nicht nach den neuesten Geräten in dem Bereich erkundigt, ganz bewusst, weil ich auch sage, ich warte jetzt ab, wie sich der Markt entwickelt oder wie sich die Interessen entwickeln der Leute, der Nutzer und der Entwickler, bevor ich da nochmal wirklich tief eintauchen möchte.
Gut, letzte Frage von mir. Was denkst du, wenn du jetzt jemanden, 20-Jährigen vor dir hast, der sagt, oh super, Martin, was du machst, das würde ich auch machen. Wo müsste diese Person denn dann anfangen? Also kann man das studieren, kann man das lernen? Gibt es dafür Online-Plattformen? Wie lange braucht man dafür, bis man ansatzweise zu einem hinreichend guten Stand sich entwickelt hat? Was denkst du, wo könnte man beginnen?
Das ist eine tolle Frage. Also darauf gibt es mehrere Antworten. Eine wäre, ja, also ich habe Kommunikationsdesign studiert. Danach hatte ich mehrere Praktika gemacht und mehrere unglaublich schlecht bezahlte Jobs in mittelmäßigen Werbeagenturen. Bis dann irgendwann 10 Jahre später mal jemand gesagt hat, weißt du was, probier's mal bei uns. Und das war dann der erste Job, mit dem ich wirklich Karriere begründen konnte. Jetzt ist es aber so, dass wenn jemand wirkliches Interesse an einem bestimmten Gebiet hat und eine wirkliche Leidenschaft dafür entwickelt. Und sagt, ich möchte dafür gerne eine Augmented Reality Anwendung für Smartphones entwickeln. Christoph, das sind Fähigkeiten, die kannst du in 2 Wochen auf YouTube lernen. Das ist alles da, das ganze Fachwissen. Ich habe Dokumentationen darüber geschrieben, wie man bestimmte Sachen macht. Alle Toolkits sind dazu vorhanden. Die einzige Sache, wo wirklich die Hilfe nicht von außen kommt, ist, das hatte ich gerade eben schon mal angesprochen, dieses, ich musste mich irgendwann im Leben halt mal hinsetzen und überlegen, was bin ich und was kann ich und wo will ich wirklich, wirklich hin und wo hängt mein Herz dran. Und ich glaube, das ist der schwierige Punkt, dass es viele Leute gibt, die gucken, wo ist denn der Markt gerade, wo fließt denn das Geld, aber dann letzten Endes nicht die Leidenschaft mitbringen, um es zu etwas wirklich Großartigem zu machen. Ich glaube, das ist die Herausforderung dann für jeden Einzelnen, sich zu überlegen, wo kann ich das?
Das ist ein super Schlusswort, finde ich. Das ist eine schöne Fragestellung für alle, für alle, die heute zuhören und dabei sind. Und ja, ich würde sagen, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, dass du Designerklärer warst für deinen Bereich. Und ich wünsche dir für deine Projekte und für deine Zukunft viel Erfolg und viel Glück.
Also vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich hatte eine tolle Zeit. Schön, dass ich hier sein konnte. Und bis bald.